Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Unsere Themen heute: Klimawandel paradox. Saubere Luft macht Sommer heißer. Treibhausgase im Ackerspeichern funktioniert. Wir berichten über eine Langzeitstudie aus Großbritannien. Und im Selbermacht-Tipp bauen wir uns gleich ein Mikroskop fürs Handy mit einer Billiglinse. Wir beginnen mit einem ganz anderen Thema. Was immer wir im Netz tun, überall schaut uns jemand zu. Wenn wir eine Website aufrufen, wenn wir eine App nutzen, so gut wie immer. Die Apps, die Seiten, die tracken uns, so heißt das. Auf Deutsch würde man sagen, sie lesen unsere Spur und folgen ihr. Wir sind also das Wild, das es zu erlegen gilt. 9 von 10 Verfolgten, also wir, finden das gar nicht gut. Das haben sie dem Verbraucherverband Bundeszentrale in einer Umfrage gesagt, die heute veröffentlicht wurde. Warum können wir eigentlich immer noch getrackt werden, wo es doch seit 6 Jahren die Datenschutzgrundverordnung gibt? Falk Steiner hat erstmal mit Lina Ehring vom Verbraucherzentrale Bundesverband darüber gesprochen.
Das Online-Werbesystem ist derzeit so komplex und letztendlich intransparent, dass es Verbraucherinnen übervorteilen kann,
erläutert Lina Ehring, die das Team Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale Bundesverband leitet.
Verbraucherinnen werden gezielt nach ihren Schwächen eingeteilt, beispielsweise in spekulative Geldanlagen oder fragile Senioren. Dabei sind die Werbesysteme sehr kompliziert und undurchsichtig und für keinen mehr zu verstehen.
Teils hunderte Anbieter werden bei populären Webseiten Huckepack mitgeladen, damit diese über eine Vielzahl Webseiten herausfinden, wofür genau sich die Nutzer interessieren. Das sei grundsätzlich auch sinnvoll, erläutert Dirk Freitag vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.
Für den Konsumenten ist es gut, dass er nur Werbung bekommt, die wahrscheinlich eine Relevanz für ihn hat und nicht er zugeklebt wird von Werbung.
Sprich, wenn potenzielle Kunden identifiziert werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese aus Interesse auf eine Werbung klicken, auch höher. Ein harmloser Zweck also? Bei Werbedienstleistern laufen Daten aus Millionen Quellen zusammen. Die repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Verbraucherschützer zeigt, 7 von 10 Befragten finden, dass Unternehmen aus ihren Daten grundsätzlich keine Profile bilden dürften, um Werbung zuzuschneiden. Aber ist es nicht längst vorgeschrieben, dass EU-Bürger, also auch Deutsche, seit der Datenschutzgrundverordnung 2018 gefragt werden müssen, ob so viele Daten über ihre Interessen im Netz gesammelt werden? Doch, aber das ist aufwendig und verwirrend. Mit einem vorgeschalteten kleinen Fenster werden die Nutzer aufgefordert, alle akzeptieren oder eigene Einstellungen, manchmal wird auch ablehnen angeboten. Cookie-Banner werden diese Fenster genannt. Nutzer verstehen bei diesen in der Regel nichts. Für Verbraucherschützerin Lina Ehring ist es
unmöglich, dann auf dieser Basis noch eine informierte Entscheidung über die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken zu treffen.
Daher fordern die Verbraucherschützer vom VZBV, dass nach der Europawahl Profilbildung zu Werbezwecken eindeutig verboten wird. Ob das nicht eigentlich heute bereits so ist, ist Gegenstand jahrelanger Rechtsstreitigkeiten. Als die Datenschutzgrundverordnung vor 8 Jahren verabschiedet wurde, hätte eigentlich auch die E-Privacy-Verordnung kommen sollen, die solches Tracking in der EU genauer regelt. Doch sie ist bis heute nicht verabschiedet, die Mitgliedstaaten werden sich nicht einig. Ein rechtliches Chaos, das auch die Digitalwirtschaft nicht mag. Dirk Freitag vom BVDW fordert ebenfalls, dass endlich Klarheit geschaffen wird, warnt aber davor, Profilbildung für Werbezwecke rundheraus zu verbieten.
Keine Newsseite, keine App oder auch kein Sportportal kann ohne Kosten betrieben werden. Die Refinanzierung des Internets ist die Möglichkeit, Informationen frei zugänglich zu machen. Schaffen wir die Möglichkeit ab, verlieren Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern den entgeltfreien Zugang zu diesen digitalen Diensten, den Inhalten und vor allem den Informationen.
Die Drohung, wenn Sie nicht Ihre Daten kostenlos hergeben, sich also tracken lassen, wird vieles im Netz für Sie teurer. Oder Sie müssen sehr viel mehr und nicht zielgerichtete Werbung im Netz ertragen. Ob das wirklich die einzige Alternative ist? Anbieter führten in den vergangenen Jahren die Möglichkeit ein, dass Nutzer Geld zahlen, statt ihr Verhalten analysieren und für Werbezwecke nutzen zu lassen. Aber auch das ist umstritten. Wie hoch ist ein angemessener Preis und ist es wirklich eine freie Entscheidung, entweder zu zahlen oder voll in die Profilbildung einzuwilligen? Verbraucherinnen und Verbraucher, die möglichst wenig Tracking wollen, müssen sich derzeit mit komplizierten Einstellungen auseinandersetzen. Die einfachste wirkt nur ein bisschen. Alle gängigen Browser wie Chrome, Firefox, Safari oder Edge haben eine Datenschutzeinstellung namens Do Not Track. Diese Option zu aktivieren ist das einfachste Mittel. Ob sie dann wirklich nicht getrackt werden, können Nutzer jedoch nicht kontrollieren. Weitergehenden Schutz bieten Erweiterungen für Browser, die etwa das Laden von Inhalten von Drittseiten einschränken. Die Technologiekonzerne schaffen inzwischen aus ganz anderen Gründen Fakten. Apple hat das Tracking der Nutzer seiner Geräte technisch erschwert, auch weil damit IT-Sicherheitsrisiken verbunden sind. Und Google hat angekündigt, Veränderungen an seinem Browser Chrome vorzunehmen, der auf den meisten Mobilgeräten verwendet wird. Der Wildwuchs der Werbeüberwachung soll damit beendet werden. Google will stattdessen künftig weniger Daten, die aber zentral für Werbedienstleister bereitstellen. Ob das die Privatsphäre besser schützt? Immer noch läge die Entscheidung, wie viele Daten gesammelt und verwendet werden, nicht bei uns selbst, sondern bei Google. Und die Einführung dieser Funktion, die als besserer Schutz für die Nutzer angepriesen wird, ist immer wieder verschoben worden, zuletzt auf Anfang 2025.
6 Jahre Datenschutzgrundverordnung und wir werden immer noch getrackt. Warum, das haben wir gerade erfahren. Feinstaub und Rußpartikel können alle möglichen Krankheiten begünstigen. Deswegen wollen wir so wenig wie möglich davon in unserer Luft. Eigentlich. Allerdings ist Schmutz in der Luft super für den Klimaschutz. Klingt paradox? Na, saubere Luft, ja, lässt die Temperaturen zusätzlich steigen. Viele Klimamodelle berechnen das nicht mit ein. Wie groß ist das Problem? Katrin Hondel berichtet.
Auf den ersten Blick wirkte die Schlagzeile im Wissenschaftsmagazin New Scientist wie ein Druckfehler. Europäische Sommer werden heißer als vorhergesagt wegen saubererer Luft, hieß es da Anfang Mai. Wie bitte? Schließlich weiß doch heute jedes Kind, dass unsere Abgase und Treibhausgasemissionen den Planeten erhitzen. Und nun das. Weniger Luftverschmutzung führt zu noch höheren Temperaturen als erwartet in Europa. Forscher der ETH Zürich haben darauf in einer Studie aufmerksam gemacht. Regionale Klimamodelle und Prognosen für Europa seien ungenau, weil sie einen Faktor nicht genügend berücksichtigten, nämlich die stärkere Sonneneinstrahlung durch weniger Luftverschmutzung bzw. so der Fachbegriff weniger Aerosole.
The heat waves. Die Hitzewellen der vergangenen Jahre in Europa wurden nicht so gut vorhergesagt, weil die Modelle nicht berücksichtigt hatten, dass es weniger Aerosole und damit mehr Strahlung in der Atmosphäre und mehr Wärme gibt.
Bestätigt Paolo Lai, Leiter der Atmosphärenüberwachung bei der Weltwetterorganisation WMO in Genf. Regionale Klimamodelle hätten in den Jahren 1980 bis 2022 die Erhitzung in Europa um mehr als 1 Grad Celsius unterschätzt, so die Studie der ETH Zürich. Und auch künftige Hitzewellen würden nicht präzise vorhergesagt, wenn der wärmende Effekt der saubereren Luft nicht mit eingerechnet wird. Die regionalen Klimamodelle werden nun angepasst. Im Gegensatz zu den klimaschädlichen Treibhausgasen ist die Sache mit den Aerosolen extrem kompliziert, erklärt Ulrike Lohmann, Professorin am Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich.
Treibhausgase sind einfach, weil sie eine homogene Verteilung über die beiden Hemisphären haben und ein globaler Wert vom CO2 reicht fürs Klimamodell. Aber die Aerosole, die sind so kleinräumig und so fein und es gibt so viele verschiedene Sorten, zum Beispiel Meersalz, Wüstenstaub, Pollen, Bakterien, Ruß, alles mögliche. Die haben alle verschiedene Eigenschaften, wie sie mit dem Sonnenlicht wechselwirken. Das ist viel, viel komplexer.
Möglicherweise ist geringere Luftverschmutzung auch eine Erklärung für die außergewöhnlich hohen Temperaturen, die im vergangenen Jahr im Nordatlantik gemessen wurden und viele Klimaforscher überraschten.
Über dem Nordatlantik sind die Schiffsemissionen sauberer geworden und der Nordatlantik ist ja wärmer gewesen denn je. Und Schiffsemissionen, also warum man es unterschätzt hat, ist wahrscheinlich, weil vorher der Effekt von saubererer Luft und auch von Schiffsemissionen eher man gedacht hat, dass das ein kleinerer Effekt ist. Also das ist diese Verwunderung dahinter.
Wer nun aber auf die Idee kommen sollte, dass womöglich dreckige Luft die Zauberlösung gegen die Klimakrise sein könnte, liegt falsch, warnt Paolo Lai von der WMO. Jedes Jahr sei die Luftverschmutzung in Europa für mehr als 400.000 Todesfälle verantwortlich. Und auch die Klimaforscherin Ulrike Lohmann stellt klar, trotz des wärmenden Effekts von saubererer Luft müssen die Treibhausgasemissionen runter. Und zwar umso mehr.
Die Treibhausgase reduzieren, das braucht es ja umso stärker, wenn wir das Aerosol reduzieren, was ja auch wärmt. Also wenn wir das Aerosol reduzieren, kriegen wir die Erwärmung. Wenn wir die Treibhausgase reduzieren, dann wird es irgendwann wieder kühler. Also natürlich, wir brauchen eine überproportionale Reduktion der Treibhausgase, nicht weniger.
Soweit dazu. Mittlerweile herrscht unter Fachleuten weitgehend Konsens. Um uns die schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels zu ersparen, reicht es nicht, wie eben gesagt, weniger CO2 freizusetzen. Wir müssen auch CO2, das jetzt schon in der Luft ist, wieder wegkriegen. Entweder in den Boden verpressen oder irgendwie anders binden, zum Beispiel in Mooren. Eine nicht so ganz bekannte Methode wäre, stark zerkrümmeltes Basaltgestein aus Steinbrüchen auf Feldern zu verteilen. Es funktioniert dann als Dünger gleichzeitig und bindet CO2. David Bierling von der Universität Sheffield hat 4 Jahre erforscht, ob das Ganze funktionieren kann und kommt jetzt zu dem Ergebnis, ja. Ich habe vorab mit ihm darüber geredet, um nochmal klarzukriegen, wie das Ganze funktioniert. Also er verteilt Steinstaub aus Basaltstein auf Feldern. Wie kann Basaltgestein dann CO2 absorbieren?
Basically, when you apply the crushed rock, it undergoes chemical dissolution in the soil.
Wenn man den Feinstaub auf dem Feld verteilt, löst er sich chemisch im Boden auf. Der Boden ist sehr sauer. Dadurch wird vor allem Calcium und Magnesium freigesetzt. Das Gestein bindet also CO2.
And that effectively captures the CO2.
Ihr Testfeld ist so groß wie 5 Fußballfelder und absorbiert etwa 1,5-mal so viel Kohlendioxid, wie ein durchschnittlicher Deutscher freisetzt im Jahr. Man braucht also eine riesige Fläche, um allein das zu kompensieren, was ein einziger Deutscher in einem Jahr an CO2 ausstößt. Kann Steinstaub wirklich signifikant dazu beitragen, den Klimawandel zu bremsen?
No, so the important thing to remember is, you know, we absolutely have to have emissions reductions.
Wir müssen die Emissionen ja in jedem Fall reduzieren. Wir müssen auf jeden Fall weg von fossilen Energien hin zu sauberen Energiequellen. Aber selbst wenn wir das in den kommenden Jahrzehnten schaffen, müssen wir Kohlendioxid aus der Umwelt entfernen. Um das zu schaffen, müssen wir Techniken zur CO2-Entfernung stärker erforschen, die sicher, effektiv und großflächig anwendbar sind. Unser Projekt ist nur ein Weg, um CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszukriegen.
Welcher Prozentsatz an CO2 könnte denn maximal realistischerweise über Gesteinsverwitterung aus der Atmosphäre entfernt werden, wenn man das im großen Stil einsetzt?
Wir haben ziemlich viel in den USA damit gearbeitet. In 20 bis 30 Jahren könnte es dort vielleicht etwa 5% der Emissionen binden. Das ist nicht viel. Aber bei der Menge CO2, die wir aus der Luft entfernen müssen, reicht nicht eine einzige Technologie aus. Wir werden dafür mehrere CO2-Entfernungstechnologien brauchen. Und davon ist beschleunigte Gesteinsverwitterung eine. Das Nette daran ist, dass es keine Konkurrenz zu einer anderweitigen Landnutzung darstellt. Das Verfahren hilft den Landwirten, ihre Ernten und die Böden zu verbessern. Und das Ganze ist ein relativ einfacher Weg, CO2 wieder einzufangen.
Bauern würden also davon profitieren, Gesteinsstaub auf ihren Feldern zu verteilen. Und deshalb, glauben Sie, werden die Bauern nicht allzu skeptisch sein?
Eine gesunde Dosis Skepsis ist immer gut. Was wir herausgefunden haben, ist, dass Basalt die Übersäuerung des Bodens wieder zurückdreht. Je intensiver die Landwirtschaft, desto saurer wird der Boden. Je saurer der Boden, desto weniger Nährstoffe können die Pflanzen aufnehmen, desto geringer fällt die Ernte aus. Normalerweise versuchen Bauern, den übersäuerten Boden mit Kalk wieder fruchtbar zu machen. Aber es funktioniert auch mit Basalt. Und das bindet zusätzlich CO2. Und die Ernte fällt besser aus.
And so it helps restore the soil health, which again makes your crops healthy and your yields increase.
Dieser Basaltstein, der sickert ja in den Boden ein. Können Sie sicher sein, dass das weder bei Pflanzen noch im Grundwasser Schaden anrichtet?
Ja, man muss mit der gebührenden Sorgfalt vorgehen. Wir haben keine veränderten Metallkonzentrationen im Getreide gefunden, auch nicht im Boden oder im Grundwasser. Also nach 5 bis 6 Jahren, in denen wir das getestet haben, erscheint es uns sicher.
Kann man ein erfolgreiches Geschäftsmodell daraus machen, Basalt, Steinstaub auf Feldern auszustreuen? Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, in Großbritannien, weltweit.
Ja, das ist sehr interessant. Seit wir das jetzt seit ein paar Jahren in Feldversuchen testen, ist ein komplettes Ökosystem an Unternehmen entstanden, die mit beschleunigter Gesteinsverwitterung Geld verdienen wollen, und zwar weltweit. In den USA, Brasilien, Indien, Kenia, in Australien und auch in Europa. Sie haben zusammen 250 Millionen Euro an Investorengeldern eingeworben. Jetzt wird sich zeigen, wer von denen sich über Wasser halten kann ohne Fördergelder. Sie verdienen Geld, indem sie Carbon Credits verkaufen.
The business model is moving into the next phase. You know, can it really sustain itself and actually make money in the carbon markets out there?
Ist Deutschland überhaupt ein guter Ort, wo diese Gesteinsverwitterung gut funktioniert?
Yeah, so Germany is
Ja, es gibt auch eine solche Firma in Deutschland. Hier gibt es eine Firma, die alle Basaltsteinbrüche angeschaut und sie sorgfältig geprüft hat, ob sie irgendwelche Schwermetalle enthalten. Und die machen jetzt auch Feldversuche, um rauszufinden, wie stark der Basaltstaub die Ernte und die Böden in Deutschland verbessert. Was man braucht, sind Basaltquellen. Die hat Deutschland. Große Landwirtschaftsflächen, die hat Deutschland auch. Und ein warmes Klima mit genug Feuchtigkeit. Die löst die Reaktion aus, mit der CO2 im Boden gebunden wird.
So, you know, really warm summers and then seasonal moisture that drives the weathering reactions that capture carbon.
Thank you very much, David.
Okay, thanks very much. Thank you.
David Bierling war das von der Universität Sheffield. Und noch eine ganz aktuelle Nachricht. Das Europäische Lieferkettengesetz hat die letzte Hürde in Brüssel genommen. Der Ministerrat hat heute die Richtlinie beschlossen, die Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung bei der Produktion ihrer Güter in die Pflicht nimmt. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Die EU-Staaten haben in Brüssel endgültig das europäische Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht. In Zukunft müssen bestimmte Unternehmen in der Europäischen Union dokumentieren, dass entlang ihrer Lieferketten Menschenrechte eingehalten wurden und die Umwelt nicht zerstört wurde. Das Gesetz soll unter anderem Kinder- oder Zwangsarbeit bekämpfen und es soll helfen, das Klimaziel zu erreichen, die Erderwärmung auf bis zu 1,5 Grad zu begrenzen. Das Lieferkettengesetz greift nach einer Übergangsfrist von 5 Jahren für Firmen ab einer Größe von 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Jahresumsatz. Nach 3 Jahren schon müssen sich größere Firmen ab 5.000 Mitarbeitern daran halten. Danach wird die Schwelle schrittweise abgesenkt. Das Lieferkettengesetz drohte in den Endzügen unter den EU-Staaten zu kippen, weil sich die Bundesregierung aufgrund des Widerstands der FDP zu dem Gesetz enthielt. Die FDP hält es für zu bürokratisch, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Neben Deutschland hatten aber auch andere große Länder wie Frankreich und Italien Bedenken angemeldet, weswegen die notwendige Mehrheit auf der Kippe stand. Streit hatte es unter anderem darum gegeben, ab welcher Unternehmensgröße das Gesetz greifen sollte. Ursprünglich war das Lieferkettengesetz grundsätzlich schon für Firmen ab 500 Beschäftigten vorgesehen, in manchen Branchen auch ab 250. Nach dem Beschluss gibt es nun erstmals EU-weit ein Lieferkettengesetz. Manche Staaten haben bereits ein nationales Gesetz und müssen es jetzt anpassen. Das europäische Lieferkettengesetz unterscheidet sich vom deutschen vor allem darin, dass die Unternehmen stärker in die Haftung genommen werden und die gesamte Lieferkette in den Blick genommen wird. Sobald das Gesetz im Amtsblatt veröffentlicht wurde, haben die EU-Staaten 2 Jahre Zeit, ihre Regeln anzupassen.
Deutschlandfunk. Selbermacht-Tipp.
Und für den Selbermacht-Tipp heute hat mir Moritz Metz, mein Kollege, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist, noch eine Linse geschickt. Eine Linse aus Glas, durch die man durchschauen kann, damit wir besser zusammenbasteln können. Aber leider, Moritz, ist die Glaslinse nicht mehr rechtzeitig bei mir angekommen. Du musst es wie immer alleine machen. Genau. Also zu spät losgeschickt, macht nichts. Du kannst auch ganz gut alleine basteln. Hauptsache, ich kapiere das. Moritz, wir basteln ein Mikroskop, das man aufs Handy draufsetzen kann und was auch gar nicht teuer ist. Was brauche ich dafür?
Also natürlich ist das ein absolutes Einsteigerprojekt und kommt nicht ansatzweise daran, was ein echtes Mikroskop dann wirklich kann. Aber es vergrößert doch verblüffend gut, macht Spaß und ist wirklich aufschlussreich. Und man weiß ja, Mikroskope haben üblicherweise mindestens zwei Linsen. Es gibt da eine Vergrößerungslinse, das sogenannte Objektiv als Primärlinse. Und es gibt ein Okular als Sekundärvergrößerung. Das ist dann, wo man oben mit dem Auge reinguckt ins Okular. Und ich habe hier so eine Plastiklinse vom Durchmesser eines Centstückes, einer Münze. Das ist auch nur aus Kunststoff, eine Acrylglaslinse. Solche von diesen zwei habe ich dir per Post zugeschickt. Und dieses durchsichtige Acrylglasplättchen mit den bisschen dickeren Rändern hat eben in der Mitte diese Linsenerhebung, allerdings nur einseitig. Denn das ist eine, in der Fachsprache, plankonvexe Sammellinse. Sie ist also auf der einen Seite plan, also flach, und auf der anderen Seite nach außen gebogen, also konvex. Und solche Optimedia-Linsen OM2 gibt es im Netz für 1,60 Euro zu kaufen. Man kann aber auch einen ausgedienten Laserpointer vorsichtig öffnen und die Linse ausbauen. Das funktioniert laut Anleitungen mindestens genauso gut als Mikroskop, aber man muss vorsichtig sein, erst die Batterien natürlich entnehmen und auch die dann vernünftig entsorgen.
Okay, jetzt war hier viel von plankonvexen Sammellinsen und so die Rede. Es erinnert mich sehr an meinen Physikunterricht. Dieses Okular, von dem du gesprochen hast, das man braucht zur Vergrößerung, dafür braucht man dann das Smartphone.
Genau, das ist dann die Sekundärvergrößerung, das Smartphone mit einer halbwegs guten Kamera. Aber es tut auch eine einfache Digitalkamera oder eine Webcam, die tun das genauso. Und der Vorteil bei Smartphones ist, die haben heute auch schon so eine hohe Megapixel-Auflösung von weit über 10 Megapixeln, dass der Bildschirm eigentlich gar nicht alle Kamerapixel dargestellt bekommt. Und deswegen kann man ohnehin ja schon mit einem Smartphone erstaunlich gut mikroskopieren und vergrößern und das dann eben auch schon als Okular nutzen. Mit der sogenannten Bildschirmlupe, das ist eine Funktion, die auf einigen Apps, ja, auf einigen Smartphones installiert ist. Und so kann man aber dann außerdem auch gleich Fotos und Videos auch eines Studienobjektes anfertigen, das man dann mikroskopiert.
Diese Linse, die ja in den nächsten Tagen bei mir ankommt, wie befestige ich die an meinem Smartphone?
Also da gibt's verschiedene Wege. Das ist ja ohnehin meistens nur provisorisch, diese Linse. Man probiert's halt mal aus. Du kannst da Knetmasse nehmen oder einen ausgedienten Kaugummi. Ich habe hier Tesafilm genommen. Man kann auch ein passendes Loch in ein doppelseitiges Klebeband stanzen, wie man es möchte. Ich habe es jetzt einfach, wie gesagt, hier mit Tesafilm befestigt an der richtigen Linse meines Handys, weil das hat zwei.
Also, dann probieren wir das jetzt mal aus. Was können wir uns jetzt alles angucken?
Genau. Ich habe diese Linse da vorne befestigt und ich brauche dafür keine spezielle App, sondern nehme einfach die Kamera-App. Es gibt aber eben auch noch diese Bildschirmlupen-App. Die können noch näher ranzoomen, weil eben die Kamera mehr Pixel erfasst, als das Display darstellen kann. Und dann gibt es die bei Apple, den Handys, als Bildschirmlupe. Bei Android gibt es auch Apps dafür oder manchmal ist das auch schon im System verankert. Und dann hat man das eben aktiviert und jetzt halte ich das mal hier über verschiedene Objekte. Das ist zum Beispiel ein Blatt, das hier auf dem Balkon unseres Berliner Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks zu finden war. Und da gehe ich jetzt relativ nah dran. Jetzt ist schade, dass wir im Radio sind und nicht im Fernsehen, weil man sieht jetzt dieses Blatt ganz nah. Also das sind so Strukturen, da könnte man schon fast nicht mehr erkennen, dass das ein vertrocknetes Blatt ist. Mondlandschaften von verschiedenen Blättern. Ich habe hier auch frische Blätter mitgebracht, so eine Art Löwenzahn. Und da sieht man dann wirklich auch deren Blattränder sehr schön als in diesen Spitzen. Und man taucht so richtig ab in eine andere Dimension an dieser Stelle. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe hier noch mehr.
Was hast du noch mehr?
Zum Beispiel ein Stück Papier einfach nur. Und da sieht man dann diese Oberflächenstruktur des Papiers, die auch so leicht gewellt ist. Das ist so ein Recyclingpapier. Und da sieht man auch schon, das sieht ganz anders aus, als man sich das eigentlich vorstellt aus der Ferne. Ich habe aber vorhin auch mal Tastaturen verschiedene hier in unserem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio angeguckt. Und es ist ja so, dass Tastaturen nicht unbedingt der hygienischste Ort sind. Und da entdeckt man dann auch bestimmte Dinge. Und man kann so nah ranzoomen, dass der kleine Punkt, der auf der Punkttaste einer Tastatur drauf ist, dann wirklich so stark vergrößert wird, dass er den ganzen Bildschirm ausfüllt. Einfach nur mit dieser einfachen Kameralinse.
Ich möchte jetzt gar nicht genauer wissen, was du auf der Tastatur so alles in Miniatur entdeckt hast. Aber gut, dass du nochmal den Punkt gemacht hast, zu sagen, also man braucht eine App, um tatsächlich das Ganze als Bildschirmlupe benutzen zu können. Wenn ich mir das
geht
jetzt
auch ohne. Es geht, auch ohne. Es geht auch mit der Kamera-App. Gerade nutze ich nur die Kamera-App. Die kann halt nur 5-fach ranzoomen. Andere Apps können dann nochmal 20-fach vielleicht ranzoomen. Dann wird es noch größer und noch interessanter.
Wenn das Ganze jetzt so ein bisschen wackelig ist, so wie ich mir das vorstelle, kann man da noch was verbessern?
Ja, das erfordert tatsächlich eher eine ruhige Hand und da kann man sich eine Art Tisch bauen, also aus Gewindestangen und Plexiglas machen es dann die Semi-Profis. Damit lässt sich dann sehr gut scharf stellen und dann legt man eben ein Objekt unter das Smartphone drunter. Es geht aber auch aus Pappkarton. Ich habe da mal so einen Bastelbogen angefertigt, den kann man sich selbst ausdrucken und den kann ich zusenden, wenn man uns eine E-Mail schreibt an selbermachtipp@deutschlandfunk.de und dann kann man damit noch ein bisschen präziser mikroskopieren.
Danke, Moritz Metz, für den Selbermacht-Tipp. Und an diese E-Mail-Adresse können Sie uns auch Ideen schreiben, was Sie selber vielleicht schon mal gebastelt haben. Ich darf Sie noch auf die nächste Sendung verweisen. Das sind die Informationen am Mittag mit Thierko Kries. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.